Also Möglichkeit A ist, dass man jetzt gleich in die allgemeine Diskussion geht. Weil wenn ich jetzt einfach mal da stimmt, ist das wahrscheinlich für die irdische Hinfälligkeit allzu viel verlangt. Wie Luther schon immer sagte, dass unser Fleisch, dieser Magensack, begehrend aus war. Also wenn es jetzt schon wichtige Fragen gäbe, könnte man da ohne weiteres einsteigen. Das muss jetzt uns den Plattenplan laufen.
Über was willst du denn?
Ich wollte reden, erstens über die gesellschaftliche Platzsinn. Also, dass die deutsche Misere nicht auf eine Rückständigkeit im Jahr 1500 beruhen kann. Zweitens methodisch, wieso man sagen kann, dass Luther den ganzen deutschen Volkscharakter geprägt hat, wo ich doch zum Beispiel katholisch geboren bin und ich klein war, in der kleinen Stadt im Schwarzwald war es viel, viel wichtiger, ob man katholisch oder evangelisch ist, als ob man Nazi oder nicht Nazi ist. Also es waren ganz entscheidende Gegensätze. Und das Dritte, wie überhaupt so ein Begriff wie deutsche Mentalität zu denken ist, weil das ja nicht eine Substanz sein kann, die einfach sich als eine Art Nebelwolke über uns hinsetzt, sondern das muss ja irgendwie weitergegeben werden und vermittelt werden. Aber wenn ihr vorher Frage habt, kann ich mich dann nur als Einschalter. Also ich glaube, sie ist arg ermüdend immer. Na gut, dann sage ich mal was zu deutscher Misere. Warum das meiner Meinung nach nicht in der Form stimmen kann, dass, und zwar rede ich jetzt präzis ums Jahr 1500, dass Deutschland im Jahr 1500, wir reden jetzt nicht von 1800 oder so, hinter den anderen Nationen zurückstanden wäre. Erstmal die Städte. Das ist ja direkt falsch, was da zitiert wurde. Die Städte seien von der Fürsten abhängig gewesen. Zum Beispiel Nürnberg, Augsburg und so weiter. Da hatten die großen Handelskapitalisten schon so viel Geld, dass sie zum Beispiel Karl V. den ganzen Wahlkampf finanzieren konnten. Und finanzieren bedeutete, dass man die wahlberechtigten Fürsten besticht. Dann ist doch klar, dass die Stadt, die das kann, den Fürsten in der Hand hat und nicht der Fürst die Stadt. Also in Wirklichkeit würde ich sagen, erstens, das was man schwäbischer Städtebund nennt, mit Nürnberg, war im Jahr 1500 auf einer Höhe, was weder Paris noch London noch vielleicht Venedig allenfalls erreicht hat. Nämlich erstens durch angesammeltes Finanzkapitalhandel von Venedig her über die Alpen. Zweitens durch eine ziemlich ausgebreitete mechanische Erfindungskraft. Da ist bekanntlich zum Beispiel die erste Taschenuhr erfunden worden vom Henlein. Und wenn man das kann, kann man natürlich auch viele andere mechanische Dinge. Dann hatten die Nürnberger eine ganz ausgeprägte Waffenproduktion mit den entsprechenden Manufakturen. Dann hatten sie in Tirol und anderswo direkt durch Brand und so weiter Bergwerke, die sie eigenständig betrieben. Das ist also schon eine fortgeschrittene Art von Manufaktur. Das heißt, geht übers Verlagswesen raus im Grunde in direkte Fabrikproduktion, wenn man es im Augenblick mehr nimmt. Weil gerade das Bergwerkstum hat ja wahnsinnig viele Erfindungen gebraucht, damit es überhaupt funktioniert. Zum Beispiel das Entwässern, das Wegschaffen von der schlechten Luft, die Abstützvorrichtungen, die Limmer damals hatte und so weiter. Also von da aus sehen, dann zweiter Städtebund, der ebenfalls in der Zeit noch sehr mächtig war, war die Hanse. Die Hansestädte haben sich transnational bis nach Kiew zum Beispiel hin ausgebreitet. Dann hatten sie drei Viertel Skandinavien, die großen Städte mit Handelsniederlassungen in der Hand. Dann ist in der Zeit noch sehr lang der Stahlhof in London betrieben worden, sodass also zwei große Städteimperien als Bünde praktisch eine Macht hatten, die sie zwar dann verloren haben im Laufe des 16. Jahrhunderts und des 17. Aber gerade um 1500 kann man unter keinen Umständen sagen, rückständig. Das Dritte ist, verspätete Nation hat natürlich für das Jahr 1500 fast gar keinen Sinn, denn die anderen waren auch keine. Also zum Beispiel in England hat Heinrich VIII. In der Zeit mit größter Mühe probiert, gegen die großen Adligen überhaupt mal was zusammenzukriegen, was man dann so nennen konnte, halbwegs, wo aber damals Schottland, Irland, Wales und so weiter noch dazu kamen. Oder Frankreich war kurz danach zerrissen von den Religionskriegen, ein ganzes Jahrhundert lang, wo praktisch zwischen Spanien und anderen Mächten im Grund dauernd gerungen wurde um eine Einheit. Also insofern war die absolut nicht nationaler, von Italien wollen wir gar nicht reden, das war im Grund mindestens so zersplittert wie Deutschland. Also kann man den Begriff verspätete Nation ebenfalls nicht anwenden für die Zeit. Die wirkliche Schwierigkeit, die ich sehe, die aber nicht in Verspätung steckt, war, dass eigentlich drei Organisationsprinzipien miteinander im Kampf lagen. Erstens mal das transnationale Reich. Das war ja eine Vorstellung, die gar nicht mit Nationen zusammenhing, sondern wirklich, so wie Karl der Fünfte sich das dachte, eine Art Abbild der ewigen Ordnung auf Erden sein sollte, also ein bisschen materialistischer und brutaler gesagt, Europa in einer Hand. Da er Spanien hatte, das neu entdeckte Amerika, die Niederlande, das Elsass als Reichsland, Österreich und so weiter, hatte er tatsächlich und Teile von Italien die größten Chancen, wirklich dieses Europa in die Hand zu kriegen. Das hat also zum Teil durchaus noch funktioniert, dass nämlich Leute sich sagten, ist mir doch egal, wie die reden, Hauptsache wir sind zum Beispiel Fürsten. Oder umgekehrt, Straßburg war freie Reichsstadt, die haben jetzt aber nicht gefragt, sind wir Deutsche oder nicht, sondern was machen sie in den anderen freien Reichsstädten, zum Beispiel Basel. Also das lief kreuz und quer über die Grenzen weg. Zweites Organisationsprinzip waren die sich bildenden Territorialstaaten. Beispiel gerade des Sachsen-Kursachsen, von dem Luther da unterplan war. Die bemühen sich möglichst alle Außeneinflüsse abzudrängen und die kleinen Adligen, die bisher noch halbwegs selbstständig waren, also Reichsritter zu zwingen, bei ihnen mehr oder weniger Hofdienst anzunehmen und sich ihren Gesetzen zu unterwerfen. Drittens, überall in den Bauerngemeinden das Gemeindeland, die sogenannte Allmende, in ihre Hand zu kriegen und ihn zwingen, sich auch zu unterwerfen und mehr oder weniger ein geschlossenes Gebilde zu erzeugen, wo ein Recht gilt. Das ist also Organisationsprinzip 2, Territorialstaaten. Organisationsprinzip 3, wie gesagt, die Städtebünde. Das ist ja absolut nicht gesagt, dass sozusagen ein Naturgesetz steht, am Schluss mussten überall Territorialstaaten entstehen, das ist das Tollste. Diese Städtebünde haben durchaus mindestens zwei Jahrhunderte lang ihre Angelegenheiten recht gut organisiert und das ist wirklich, glaubt, sieht man in Italien. Das, der Unterschied von Deutschland war meiner Meinung nach, die ich jetzt nicht völlig beweisen kann, dass die drei Prinzipien so unvereinbar gegeneinander standen, dass es zu keinem Ausgleich kam. Beispiel Bauern und Städte. In Italien war es schon um 1200 gelungen, zum Beispiel von Florenz aus, alle kleinen Landadligen zu zwingen, in die Städte zu ziehen. Wer meinen Rechnen soll, ob es noch italienische Stadt war, diese ganzen Türme. Das waren stadtartigen Burgen, bloß die hatten jetzt keinen Einfluss mehr außerhalb und die Bauern, die dort waren, sollten nicht leibeigen sein, sondern als mögliche Dienstboten, Hafenarbeiter oder was auch immer, als künftige Arbeiter da sein. Damit ist natürlich der Gegensatz von vornherein aufgehoben, das heißt der zweite Bauernsohn, der enteignete Bauer oder der verarmte Bauer, zieht in die Stadt, darf dann zwar nicht gleich in den Sumpf, aber hat immerhin eine gewisse Chance. In Deutschland war es tatsächlich, oder ich nehme noch als Gegenbeispiel England und Frankreich, die Landesherren hatten dort mindestens so viel Land enteignet wie in Deutschland. Jeder kennt wahrscheinlich von Thomas Morus diese Geschichte, es gäbe inzwischen Schafe, die Menschen fressen. Schreibt er in seiner Utopia, gemeint war, es wird so viel Gemeindeland und Bauernland enteignet, dass an der Stelle, wo früher ein Bauer gelebt hat, einfach Schafweide ist und natürlich zum Hirtentum brauche ich ungefähr einen von 10 Bauern. Die anderen können 10, wo sie bleiben. Auch im Gegensatz geben können, weil die Zentralmacht das reguliert hat. In Deutschland war in den Städten das Zunftsystem so fest, dass kaum Zuzug möglich war. Jedenfalls nach 1500. Umgekehrt war es so, dass die Bauern gar nicht weg durften, weil die selber schon verarmten Ritter und kleinen Adligen, die von denen lebten, scharf durchgesetzt haben, dass die sogenannte Freizügigkeit kaum noch existierte. Vater Luther war eins der Gegenbeispiele. Der hat es geschafft, als jüngerer Bauernsohn noch selbstständiger kleiner Unternehmer zu werden. Weil das Wort Bergarbeiter, was man immer in den Biografien liest, bedeutet nicht, dass er der einfache Typ unten war, der Wasser getreten hat, sondern es bedeutet, dass er Teilhaber war von einer Bergwerksgenossenschaft. Das war also einer von den kleinen Aufsteigenden. Also von daraus würde ich sagen, die deutsche Schwierigkeit lag darin, dass die Prinzipien nicht miteinander vereinbar waren und dass gerade zwischen Städten und Land direkt eine Art von Kulturinsatz, wo man sich kaum kannte, bestand. Es gibt ein Buch, das heißt von Willi-Erich Kreuter, Die große Wende. Da schildert er genau diese Fasnachtsspiele, die du erwähnt hast, von Hans Rosenglüth, wie die Städter von den Bauern das Bild haben, sind praktisch nullfinden, Normen, verstehen nichts, wollen bloß an unser Geld und so weiter. Umgekehrt, die Bauern in ihren Fasnachtsspielen zeigen die Städter als die, von denen man Geld leihen muss, die nichts kapieren, die hochmütig rumgehen. Und da kommen dann die antisemitischen Tendenzen, von denen man deren Bucher Kapital man absieht. Also psychisch sieht man gerade in dem, was Herr Kreuter schildert, eine totale Fremdheit. Und der Zusammenbruch des Bauernkriegs, und darin liegt auch das Fragwürdige von dem Begriff bürgerliche Revolution, bestand ja genau darin, dass es den Bauern nur bei ganz kleinen Städten gelungen ist, zum Beispiel Trauerbischof St. oder Waldshut, die kleinen Bürger auf ihre Seite zu ziehen. Sonst haben die Städte, entweder als Schwäbischer Städtebund sich den Bund und andere Landsnetzführer gehalten, um die Haufen niederzumachen, oder haben sich völlig neutral gehalten. Es gibt der Walzer, unser treuer Freund Martin Walzer. Man kann ja viel Böses von ihm sagen, aber in seinen besseren Tagen hat er ein ausgezeichnetes kleines Schauspiel geschrieben, das heißt das Sauspiel, wo er mit großen Forschungen geschildert hat, wie das in Nürnberg nach dem Bauernkrieg zuging. Und der Walzer hat prophetisch sich selber mit anderen Intellektuellen gesehen, wie sie furchtbar einstarben, wie 77 bei uns als Irak unterging, jetzt sind wir dran. Alle hatten irgendwie mal doch ein bisschen wieder täuferisch gespickelt und so, und jetzt jammern sie rum. Und da wird aber sehr gut gezeigt, wie in den Städten nicht etwa die bäuerische Richtung, sondern die wiedertäuferische Richtung des Proletariat und die Bewegung darstellt und wie die im Stich gelassen werden von allen, auch von Luther, und mehr oder weniger mit rein polizeilichen Mitteln gevierteilt, gerädert und so weiter werden. Also, das zeigt das Unlösbare der Lage zwischen diese Praxis, was du auch schon gesagt hast, abstrakter Geldwirtschaft, die Städte schon mindestens 100 Jahre lang beschäftigte, und bäuerlichen Ding denken, wo man tatsächlich an der einzelnen Ackerfrucht, an der einzelnen guten Ernte, an dem einzelnen schönen Baum, an dem einzelnen Haus hängt und nicht verstehen kann, wieso das auf einmal nichts mehr wert sein soll, weil der Pfandeinreiber kommt und sagt, du hast es verspielt. Also dieser Gegensatz ist einer, der sozusagen als furchtbare psychische Qual die ganze Zeit so von 1475 bis 1520 durchzieht. So, gemeinsam hatten bloß alle drei Gruppen eines, nämlich einen furchtbaren Abscheu gegen den Papst in Rom. Und zwar, ich sage es an einem Beispiel, der Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen hat ja, wie es dieser Ablasspriester Tetzel rumzog, den als erstes verboten, in meine Gegend kommst du nicht. Weil er nicht abergläubig war. Und nicht etwa, weil er nicht geglaubt hätte, man kriegt keinen Ablass, wenn man Noten von der Heiligen Genoveva berührt. Denn er selber war der allergrößte Sammler von Reliquien und war stolz drauf, wie man heute auf der Louvre stolz ist, dass er zum Beispiel einen Tropfen von der Muttermilch Mariäs in die Gläser hatte. Sondern, weil er ganz kühl sagte, wenn ihr Geld für Reliquien und Ablässe ausgegeben wird, dann bitte bei mir und nicht abfließen lassen nach Rom. Die zweite Gruppe waren praktisch alle in den Städten, die eine furchtbare Wut hatten, dass sie einfach das Stadtregiment nicht in eine Hand bekamen. Ihr müsst euch vorstellen, die Klöster hatten die Armenpflege, die Klöster hatten die höhere Erziehung und die Klöster hatten zum Teil das Predigtamt innen. Und es war und hatten ein eigenes Recht. Es war unmöglich, dass man mit seinen Klosterleuten irgendwie praktisch die zwingt, sich als gemeinsame Bürger zu sehen. Und jedes Mal haben die ihr geistliches Gericht mit Papst am Ende gehabt, wenn man ihnen an den Kragen wollte. Wo waren alle Reichsstände schon 1485, wenn ich es recht im Kopf habe, gibt so einen Beschluss Gravamina, also Beschwerden deutscher Nation, wo die alle fordern, wir wollen bestimmen, wer Bischof wird in unseren Ländern. Wir wollen nicht dauernd Geld abführen. Wir wollen bestimmen, was gepredigt wird. Also, das war sozusagen der Humus, auf dem überhaupt die Breitenwirkung von Luther denkbar ist, dass er nämlich einen Punkt gefunden hatte, wo nur kurzfristig, ohne sich sonst einigen zu können, die drei Gruppen überhaupt alle dagegen waren. Der Kaiser war am wenigsten papstfeindlich, aber einfach deswegen, weil er katholisch sein wollte. Zweitens, weil er zum Kaiser gekrönt werden konnte, was nach der Tradition bloß Päpste einmachen konnten. Und drittens, weil er sonst gar keinen Zusammenhang sehen hätte zwischen seinen Ländern von Spanien Anfang bis Österreich. Wenn da jeder was anderes gewesen wäre, wäre natürlich der ideologische Kick noch mehr weggebrochen, als er schon war. So, das mal zur Grundlage. Hat jetzt jemand eine Frage?
Also ich will nur kurz, also vielleicht ist es vorlaut, aber ich hätte furchtbar gern noch irgendwie die Kurve heute Abend mit drei Stichworten zu diesem religiösen Inhalt.
Ja.
Abendmahlsstreit und um irgendwie noch die Vermittlung anzureißen, ja, wie sich das genau in dieser spezifischen lutherischen und nicht in der zwinglichen, nicht in der kalvinischen, nicht in der katholischen, nicht in der wiedertäuferischen Reformation da, also ausgedrückt, natürlich nicht, also nicht der Gegenreformation oder so, ausgedrückt, also genau darin, aber wiederum auch, wie die Gegenreformation das natürlich auch aufnehmen musste.
Ja.
Denn es war nicht, also wenn man jetzt in so ein Fürstentum geriet, ja, wo man halt katholisch sein musste, dann hatte man ja trotzdem die gleiche Not. Wie ist das da entäußert und aufgenommen worden von der katholischen Reaktion?
Ja, dann versuche ich mal zu schildern, also wie die subjektive Glaubensdrehung von Luther ein Reflex ist von der objektiven Not. Luther selber war ja genau in seiner familiären Situation zwischen zwei Wirtschaftsformen geraten. Seine Mutter und natürlich die weite Umgebung war vollkommen bäuerlich und hatte eben diese Vorstellung, reich sein ist das Ding, was ich berühre. Und das ist auch schön und das lasse ich mir nicht wegnehmen. Umgekehrt, der Vater als aufsteigender Kleinunternehmer in Bergwerk wollte erzwingen, dass Luther Jurist wird, und zwar nicht aus Gerechtigkeitsliebe, sondern auch wie der Vater von Calvin in Frankreich, damit er nämlich bei den beginnenden Rechtsstreitigkeiten zwischen den Kaufleuten der ist, der praktisch diese neue Tauschgesellschaft dirigiert und daran verdient. In Luther selber muss es nach dem Erikson einen starken Widerwillen gegeben haben, einfach gegen diese Vernichtung jeder Einmaligkeit durch die Tauschgesellschaft. Wenn alles nur in Geld gemessen wird, ist es nichts. Also inszeniert er zunächst, sage ich mal brutal, diesen bekannten Unfall, wie er ins Gewitter kommt, liegt da, hat Angst und schreit zur heiligen Anna, Patronin der Bergleute, um besser zu werden. Damit hat er einfach sein Vater ausrichten wollen.
Mönch.
Ja, Mönch.
Genau.
Auch bestehender
Mönch. Bitte? Wie ist das belegt, dass das inszeniert ist?
Ja, man kann es daraus schließen, dass an sich solche Notgelübde natürlich öfters in der Not ausgestoßen wurde. Darauf ging man normalerweise zum Pfarrer und hat gesagt, Herr Pfarrer, ich habe Dummheit gemacht, ich habe da ein Gelübde geleistet. Daran kann es heißen, ja, du kannst zur nächsten Nichtmesse eine Geiz stiften und vielleicht eine Kuhmen und so weiter. Und dann wurdest du freigesprochen. Man konnte von allem freigesprochen werden, zum Beispiel Klostergelübde war sehr häufig. Zweiter Sohn wird im Kloster versprochen, leistet mit 7 Jahren sein Gelübde, daraus stirbt erster Sohn, Papst wird angerufen, gegen eine entsprechende Gefälligkeit kriegt er gesagt, du nimmer Mönch, du jetzt Familienvater, los, Zeugen, Fortsetzung und so weiter, Familie ist wichtig. So, Luther geht, also deswegen, daraus schließe ich, dass es also zumindest halb inszeniert war, ganz bewusst ist ein. Bei den Augustiner Mönchen sieht man jetzt, so wie Erikson das schildert.
Aber Luther geht auch erstmal zu Priestern und.
Ja. Und lässt sich noch beraten und so weiter. Sein Vater ist immer noch dagegen. Das ist in dem Bild dann ganz verzerrt dargestellt worden. Aber das Wichtige jetzt für diesen inneren Prozess, zunächst versucht er jetzt sozusagen diesen grauenhaften Tauschwert dadurch zu entfliehen, dass er im Kloster fern der Welt ist. Und jetzt bricht aber sein Handel mit Gott aus. Weil er nämlich, Luther, als einer der wenigen Menschen, der es ernst genommen hat, was Jesus und Paulus gesagt haben, es kommt nicht auf die bloße formale Erfüllung des Gesetzes an. Jesus sagt ja, zu den Alten ist gesagt worden, du sollst nicht Ehen brechen. Ich aber, ich sage euch, es ist der Verdammte, der in seinem Herzen nach dem Weib seines Nächsten begehrt. Zu den Alten ist gesagt worden, du sollst nicht töten. Ich sage euch, wer in seinem Herzen zu seinem Bruder Racha, also Drecksack, sagt, der ist verdammt. Jetzt, wenn man das zu Ende denkt, sieht man, es ist unerfüllbar. eine Stunde morgen, sagt mindestens 20 Mal Raka zum Schröder und so weiter. Und ich könnte es ja mit nichts verhindern. Wie es ist mit dem Begehren nach des nächsten Weib, wollen wir jetzt gar nicht besprechen. Auf jeden Fall, sobald ich darauf aufmerksam werde, finde ich, ich schaff's nicht. Luther ging dann viermal am Tag zur Beichte, nervte seinen Ordensrufer und diesen Staubitz auf den Tod, wendelte rum, bis er einfach erkennt, in diesem Handel mit Gott ist ja immer noch genau das Tauschprinzip. Dauernd will ich eine gute Tat und will von jedem Gott dafür eine Belohnung. Und das war die ganze Haltung, die er plötzlich erkennt als Verinnerlichung des Tauschprinzips. Jeder denkt, ich tue eine gute Tat, stehe am Schluss nach meinem Tod mit einem Scheck vor Gottes, vor Petrus und sage, du musst mich reinlassen, habe 5 Klöster gestiftet, habe kein Weib geschenkt, habe 50 Tonnen Almosen gegeben und so weiter. Und damit ist immer noch das Tauschprinzip da. Und das führt dann zu dem, was er wahrscheinlich in langen Grübeln rausgekriegt hat, was er lanciert hat zu dem sogenannten Turmerlebnis. Also Turm war vermutlich ganz schlichtes Lob. Es gibt also Zen-Buddhismus ziemlich viel berichtet, dass genau im Augenblick des mühsamen Kotablassens die Erleuchtung kommt. Nämlich, ich bemühe mich verzweifelt, dass ich Gottes gerechten Gericht entspreche, aber jetzt ist mir klar, Gott ist nicht dadurch gerecht, dass er gerecht straft, sondern dass er mich, der ich doch weiß, dass ich nichts bin und dass ich die böse Begierde in mir nicht erfüllen kann, abtöten kann, indem er mich gerecht macht. Also wie es Luther dann in den Predigten, in den Tischgesprächen selber erzählt, nach über 30 Jahren, non justus est via juste judicat, sed via justificat. Und er macht uns gerecht durch den Opfertod seines Sohnes. Und mein Beitrag bei der Sache, sündigen muss ich, da kann ich nichts dagegen machen, ist nur das eine, dass ich glauben kann, dass ich trotz meiner Verworfenheit verrotte. Und dass Gott mich deswegen errettet wird, weil ich das glaube. Damit wird der wichtige Satz eben klar, nur der Glaube macht, hilft, nicht die bloßen Werke. So, wenn ich das so sehe, ist zunächst der nächste Gedanke, dann gibt es aber keine sonderguten Taten, die bei Gott sozusagen ein Kreuzel im goldenen Buch kriegen. Zum Beispiel ins Kloster gehen. Das hat dann doch überhaupt keinen Wert. Almosen geben. Keinerlei Wert. Sich geißeln. Null und nichtig. Das heißt, im Umkehrschluss kommt überhaupt erst die Verehrung der Arbeit zustande. Zu sagen, es gibt keinerlei Tätigkeit, welche es auch sei, die vor der anderen ein Vorrecht hat. Jede ist im Grundverbot gleichgültig. Also das ist zunächst eine negative Sache. Und der Max Weber bringt das sehr gut mit der Bibelübersetzung, die jetzt belegt ist, nämlich das Wort Beruf hat Luther eingeführt für Irdigkeit. Ursprünglich Vocatio lateinisch war das nur für den Priester bestimmt. Ich selber bin natürlich als Erstgeborener auch im Priestertum geweiht gewesen ursprünglich, aber das konnten sie nicht so einfach machen wie bei Luthers Vater, sondern man muss in sich lauschen und hören, ob Gott ruft. Das war die Berufung. Und Luthers Begriff Beruf wird jetzt auf jede Tätigkeit ausgedehnt. Sie ist gleich unwert für Gott zunächst mal, nicht gleich wert. Auch die Stallmarkt und so weiter. Also Sachen, wo man heute gar nicht notwendigerweise Beruf, auch wenn man Joggen sagt oder mir macht Spaß. All das sieht Luther jetzt als zunächst negativ gleichwertig. So, die Frage ist jetzt, wieso hat gerade das so Furore gemacht, im Gegensatz zu zum Beispiel Savonarola, zu Wycliffe in England, zu Hus in der Tschechei, die sich alle nicht durchsetzen konnten. Antwort, jetzt wird diese Zwei-Welten-Lehre entwickelt. In Wirklichkeit hat Luther nämlich zu jedem Einzelnen damit gesagt, mach so weiter, wie du bist. Du musst sündigen. Die Welt ist, zum Beispiel, du bist Kaufmann. Nimm ruhig Zins. Das Wesen von Kaufmann zum Zins zu nehmen. Natürlich ist es bei Gott Sauerei, aber du kannst ja nicht anders. Hauptsache, auf der zweiten Ebene vor Gott bist du im Glauben fest und nimmst es hin. So, Dienstmarkt, sage ich, gut, du bist noch Dienstmarkt und in 50er Dienstmarkt kriegst du vielleicht eine Plakette, aber du bist so gut wie der Papst und wie der Bischof und alle anderen. In deinem Dienstmarktum bist du zwar nicht besser, aber auch nicht schlechter als jeder andere. Insofern ist hier eine ausgleichende Linie gefunden worden, im Gegensatz zum späteren Calvinismus. Der Calvinismus hat nämlich ganz anders als Luther sehr stark auf den Erfolg der Arbeit gesetzt. Das ist bei Luther im Grunde überhaupt nicht drin. Wie gesagt, was soll so eine Steinmann groß machen, außer ausmisten?
Ja, aber Calvin selber nicht.
Calvin weniger als die, das schreibt der Max Weber, als seine Nachfolger. So, also ich behaupte, der Erfolg der Sache liegt genau in, dann kann man tatsächlich dann eine deutsche Erbschaft sehen. Dass ich nämlich dauernd drüber stehe und in diesem Kontakt mit Gottes Eigentliche. Also diese berühmte deutsche Innerlichkeit, die etwa in dem Bild dann eine feste Burg ist, unser Gott. Mir kann nichts passieren, ich habe meinen Gott. Auf der anderen Seite kann ich bei allem mitmachen, was es gibt. Und die größten Sauereien begehen, zwar ich soll es nicht, aber wenn ich es tue, ist es auf jeden Fall so, dass es nicht so schlimm ist, wie wenn ich den Glauben verliere. Auch nach der Sauerei muss ich sagen, oh Gott, ich bin nicht wert, gerettet zu werden, aber ich weiß ja, je tiefer ich meine Unwürdigkeit erkenne, umso gnädiger wirst du mich sein und mich hochreißen. Und diese berühmte deutsche Innerlichkeit, wo man praktisch bei allem zuguckt und die Welt ihren bösen Lauf überlässt, das ist wirklich eine Technik, die sich zwar nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland außerordentlich ausgeprägt hat. Das ist eben der Inhalt der zwei reiche Lehre. Und ich möchte behaupten, dass das genau das Prägendere war, als sogar die Art. Die war unentschieden. Die konnte zwar dem Armen und dem Reichen dienen, während beim Calvinismus der lebenslänglichen Bottle bleibt und arm, muss ich ja sagen, dass er wahrscheinlich später auch in der Hölle nicht anders behandelt wird. Also das wäre meine Hypothese. Jetzt frage ich nämlich mal umgekehrt, warum hat es Münzer nicht geschafft? Der Wiedertäufer und Bauernführer Münzer, der an sich mindestens so gut reden konnte wie Luther und der den Gedanken zu Ende führte. Der wollte nämlich gerade keine zwei Reiche, sondern nur eines. Das himmlische Reich, das versprochene Jerusalem, sollte auch das irdische sein. Also weg mit aller irdischen Obrigkeit, so gut wie mit der geistlichen, durchsetzen, dass das himmlische Jerusalem jetzt schon auftaucht. In der letzten Schlacht ist tatsächlich durch ein merkwürdiges Wunder ein Regenbogen erschienen und die Bauern, statt sich zu wehren, hatten alle auf den Regenbogen geschaut, bis sie zusammengekartetscht waren. Aber vom Willen her war er der, der damit eine Durchsetzung wollte gegen alle Obrigkeit. Nur jetzt nämlich alle Obrigkeit war gegen ihn. Während sie bei Luther zwei riesige Vorteile hatte. Erstens mal, was oft gesagt wurde, der materielle, dass man die Klöster einziehen konnte. Zweitens aber, dass man jetzt eine Handlungseinheit hat. Für Nürnberg oder Straßburg wird das sehr gut gezeigt. Die haben sofort die Schulen in eigene Hand genommen, diese Bürger. Mit Humanisten und so haben die in 5 Jahren prima Schulwesen aufgezogen, ohne einen einzigen Mönch. Haben die Armenpflege natürlich mit dem Hinweis, man könnte auch was schaffen und nur Almosen nehmen, in die Hand genommen, haben das Predigertum praktisch zu einer staatlichen Institution gemacht, wie es fast in allen protestantischen Kirchen dann auch war. Also in Finnland zum Beispiel, in jeder Kirche noch vom Marschall Mannerheim, der Aufruf, sich gegen die Deutschen zu wehren. Und so. Was in der Kirche an sich nichts zu tun hätte, wenn man nicht auffassen würde, die Kirche als integralen Bestandteil der Staatsverkündung. Also von da aus gesehen, ist das meiner Meinung nach gerade die merkwürdige Erfolgsstory von Luther, dass er gar kein Revolutionär war, aber die Theorie geliefert hat, also eine Theorie hinter den gängigen Theorien, die einem dauernd ermöglichte, auch in der Richtung weiterzumachen, in der man bisher schon ging, aber das gute Gewissen zu behalten. Also drüberstehen, mitmischen, ohne sich aber wirklich einzumischen. Letzter Satz, um das zu belegen, es gibt diese neue soziale Marktwirtschaft und da, wie heißt das wieder, der Typ Imbock? Nein, Imbock. Also ein Professor in Mainz, der hat eine besonders unangenehme Fassung von Hartz IV erfunden, wo man gar kein Geld kriegt, aber dafür auch an Privatleute verkauft und vermietet werden kann. Frankfurt Allgemeine schmatzend, das zeigt, wie sehr gerade ein protestantisch und religiös gebundener Mann es nicht nötig hat, auf Planwirtschaft zu achten, sondern in ruhiger und sachlicher Manier die irdischen Dinge regeln kann. Genau so, das ist das letzte Erbe von Luther, was zumindest dieser Kommentator wunderbar ausgezogen
hat. Obwohl der gute Mann ist Ostfriese und Ostfriesland ist reformiert.
Ach so, aber sie hatte nur geschrieben, religiöse Bindung, ohne sich zu äußern darüber, ob sie jetzt mehr die Reformierten.
Also von daher wäre ich da vorsichtiger.
Ja. Ekov heißt der, ne?
Ekov, ja. Also reformiert, für die, die auch nicht im Konfirmationsunterricht aufgepasst haben, ist der deutsche Name für die calvinistische Linie. Das waren die, ja, mit starker, die Brandenburger, die Pfälzer und die ich jetzt von dir höre aufgerufen.
Jetzt habe ich nur noch ganz überrumpelnd jetzt, wenn wir das noch irgendwie reinkriegen, Stichwort, also eine Ahnung, worum es mit diesem ganzen Abendmahlstreit, weil du sagtest eben gerade, der Vorteil dieser Ausform von Reformation, eine Einheit herzustellen, im Handeln, also politisch quasi, ne? Und das wird aber gerade von Marx, wird Luther dafür sehr hart kritisiert, in Marxes Aufzeichnung, als Marx da diese Geschichte sozusagen ochst, wie er sagt, da sagt er, mir fällt auf, dass dieser blöde Luther so pedantisch und doktrinär ist in seiner Mittelalterlichkeit, dass er halt eine blödsinnige Zwischenstellung einnimmt, sozusagen im Gefolge, er will den Realienstreit, den Universalienstreit des Mittelalters, Nominalisten, Realisten, also Ideenrealisten und so weiter, und für die anderen sind die Realia nur, also Zeichen, und für die anderen sind es Realitäten und so. Also dieser scholastische Streit, den nimmt er so auf, dass er wieder mal mitten durch die Mitte durch will, also schlecht zentristisch hängen bleibt, und indem er sagt, das, was ich jetzt trinke, das Blut Christi, dieser Wein, und diese Hostien, also der Leib Christi, ja, das ist weder, noch bedeutet es weder. Während die einen sagen, das ist der Leib und das Blut, was ich da im Moment im Mund stecke oder trinke, und die anderen sagen, das bedeutet nur, also Wiedertäufer und die ganzen chiliastischen Sekten, die sagen, es bedeutet nur. Und da will Luther, also da verbaut sich Luther die protestantische Einheitsfront mit Zwingli, mit den Zwinglianern, ja, indem er sagt, weder noch, und in so einen Mystizismus das Ganze reinbiegt, während die anderen das sich auflösen, gerade die Wiedertäufer. Das ist jetzt noch, ich wollte damit nur als Beispiel auch der Vermittlung mit diesen politischen, mit diesen taktischen, mit diesen Machtkämpfen, Interessenkämpfen, aber auch dieses religiösen Spleen sozusagen bei Luther, ne? Dieses Mystizistische, was Kofler so betont, im Vergleich zu den Rationalisten auf allen anderen Seiten, betonen, um diesen Abendmahlstreit nochmal klar zu kriegen, oder die Sakramentefrage. Und das hat ja die Volksszene sozusagen in Deutschland total beschäftigt, und beschäftigt ja diese ganze Bildungsbürgertum, dieses Evangelische und so, und diese Theologenzunft nach wie vor, ne? Solche Fragen. Ne? Und das ist mir noch nicht so verständlich, wie das sozusagen zu
ihrem. Erstkommunion gegen die Rüstung an meinem Daumen festgelegt, und ich habe die größten Höllenqualen empfunden, weil ich gedacht habe, dass ich es jetzt ja mit dem Finger abschaffen muss und dass ich damit Jesu heilige Natur zerstöre. Da durfte man nicht vorher gegessen haben und hatte wirklich so die Vorstellung, Gott ist jetzt in mir, also in so einem kleinen Tabernakel. Aber jetzt der Zwingli. Also der Zwingli war der Führer von den Zürichern, die ursprünglich eben Luther angeschlossen hatten. Hat aber von vornherein ganz einfach den Stadtrat von Zürich auf seine Seite gekriegt, sodass irdische Gemeinde und geistliche Gemeinde von vornherein stark übereinstimmen. Und als Gemeindefeier ist es ja logisch, dass man beim Abendmahl einfach sagt, tu dies zu meinem Andenken, also wir feiern das jetzt wie den 3. Oktober und so, damit wir uns erinnern, das war doch. Luther trifft sich mit Zwingli. Und die beiden sitzen am Tisch wie hier, schöne Tischdecke. Tischdecke ist zurückgeschlagen und unter seinem Teil der Tischdecke schreibt Luther mit Kreide: Hoc est enim corpus meum. Das ist mein Leib. Das heißt, für Luther war das so ungefähr wie die kleinen Steine beim Galileo, um sich die Schwerkraft zu beweisen. Nur das Irrationale lag drin, er hatte ja keinen Halt mehr auf der Welt als das Wort der Schrift. Da steht's. Das Wort, Sie müssen lassen stehen. Also das Wort hält mich fest, sonst bin ich total irrt, habe ich überhaupt keinen Bezugspunkt. Das war also zunächst mit mir Luthers eigene psychische Verfassung, dass nicht alles verschwinden darf, sondern dass das Wort bleiben muss. Während Münzer umgekehrt sagt, das Wort an solches Ohr, die Schrift, das ist immer noch Verdinglichung. Die hängt immer noch am Ding. Ich muss Christus selbst werden, sagt Münzer ganz vermessen. Und aus der Schrift sozusagen die Substanz aussaugen und mich selber in Christus verwandeln. Und das lehnt Luther am allerbesten, die furchtbare Wut auf Münzer, dass er nämlich sagt, nein, Die Schrift ist ein heiliges Ding, an dem ich mich noch festhalten kann, weil dieses Gespräch mit Gott natürlich mühevoll und nicht immer sehr deutlich zu verstehen ist, während die Schrift, da kann man mit der Faust draufklopfen. Also insofern war es, könnte ich sagen, ein Sicherheitsbedürfnis, da Luther ja kein Gemeindeprinzip mehr kennt, hat er sonst nichts mehr gehabt. Ich meine, in der Gemeinde kann man sich gegenseitig stützen und sagen, Bruder Zwingli, bleib tapfer im Glauben, die Sache ist doch klar, wir werden siegen, obwohl Zwingli ist in einer der allerersten Schlagzeilen. Ja.